ARD.
HR Info Kultur.
Mit Rainer Dachselt.
Hallo und willkommen.
Hi da.
Leute, ich möchte mit euch über dieses Video sprechen.
Oh my God, hey, I'm your number one thing, so iconic.
Ich war 5 Tage in New York und ich habe ein kleines Problem vor mir.
Ich möchte euch heute meine Limited Edition vorstellen, die ab jetzt erhältlich ist.
Heute gibt es die lang ersehnte Tattoo-Tour.
Das war schon immer das, was ich machen wollte. Ich liebe Entertainment, Lifestyle, Mode, das ist genau meins.
Hi und herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast. Die einen sind jetzt am Raten, ob das wirklich Dagi war oder Diana oder doch Kati eben. Und die anderen verdrehen die Augen. Oh Gott, dieses Influencer-Zeugs, diese aufgebrezelten jungen Frauen, die auf Instagram und TikTok doof kichern und Beauty-Produkte in die Kamera halten.
Damit ihr auch seht und auch genauso eine Freude daran habt, wie ich es habe, viel Spaß.
Und um beide abzuholen, möchte ich mit einem Zitat von Seneca anfangen, einem total klugen alten Römer. Der sagte über Social Media, Nikes est aut imiteris aut odoris. Du kannst es verachten oder mitmachen. Nein, das ist kein Fake. Er sagt es zwar über die ganze Welt, aber Social Media sind ja ein Teil der Welt, oder? Vor allem für jüngere Menschen sind Instagram, YouTube und TikTok sogar die ganze Welt. Das vermuten jedenfalls vor allem ältere Menschen, die Facebook und Instagram aber auch nicht verachten, sondern auf ihre Weise mitmachen. Warum auch nicht? Die sozialen Medien sind doch mal erfunden worden, damit wir uns alle austauschen und uns mit Rat und Tat zur Seite stehen können.
Es ist ja ganz logisch, dass wir Frauen zum Großteil super verunsichert sind bei der Frage, was wir überhaupt anziehen dürfen.
Erstmal zeige ich dir ein Beispiel, wie du deinen Oberarm betonst, indem du ein Kleid ohne Ärmel trägst.
Schön und rührend, nicht wahr? Aber pst, das sind ja alles keine Menschen wie du und ich, auch wenn sie so tun, die mal eben in ihrer Freizeit das Netz voll machen. Das sind Influencer. Das ist eine kleine Gruppe von Menschen, die den größten Teil ihrer Zeit damit verbringt, sich zu fotografieren, zu filmen oder filmen zu lassen und die Ergebnisse bei Instagram oder TikTok von Zehntausenden, Hunderttausenden und am liebsten von Millionen feiern zu lassen. Und alle anderen sind passive Follower, die dabei zusehen und natürlich das alles liken dürfen. Es sei denn, man möchte mal die Seiten wechseln.
Und wofür soll ich nun eigentlich berühmt werden? Fragte ich, als Tessa zur Steckung bereits den 2. Smoothie servierte. Wie wofür? Naja, ich habe keine besonderen Talente oder so. Tessa sah mich kopfschüttelnd an. Du bist Psychologin und Philosophin. Du bist Buchautorin, Ex-Startup-Unternehmerin, also Expertin fürs Scheitern. Papalapap, du bist vielseitig, das lässt sich wunderbar vermarkten. Ich war nicht überzeugt, aber Tessa begann aufzuzählen. Du kannst frei reden, du bist mental stabil. Das ist schon mal ganz wichtig. Und auch sehr wichtig, siehst gut aus. Das tun viele. Du hast ein RRBF, ein Royal Resting Bitch Face. Ein was? Tessa verzog ihr Gesicht, sodass sich ein spezieller Ausdruck ergab. Leicht angepisst, gleichzeitig gelangweilt spöttisch. Oh Gott, ja, ich gucke halt immer etwas muffig. Heute heißt das eben anders. Wichtig ist dieses unterschwellig Royale.
Ich ist hier Lotte Hohenfeld. Sie ist 39, studierte Philosophin, hat einen einigermaßen anständigen 8-Stunden-Job. Nebenher hat sie sich als Unternehmerin mit einer Dating-App ausprobiert und ein Sachbuch über die Dating-Plattform Tinder geschrieben, mit wenig Erfolg. Aber ihre gute, sehr kluge und sehr coole Freundin Tessa sieht da Potenzial. Sie möchte Lotte nach ganz oben bringen und der Weg dahin sind Social Media. Lotte kriegt erst einmal einen neuen Instagram-Auftritt verpasst. Danach kennt Lottes Internetkarriere nur noch eine Richtung. Aufwärts. Einladungen zu Promi-Partys, Fotosessions, Influencer-Videos, gefakte New York-Bilder und echte, aber völlig banale Sprüche zu Mode, Psychologie, Lifestyle und dem ganzen Rest verschaffen ihr 500.000 Follower, Ruhm und neue Einladungen. Wie kann das sein? Das fragen wir am besten die Person, die sich das ausgedacht hat.
Mein Name ist Anne Hassagen. Ich bin von Beruf eigentlich Bankerin, habe aber eine private Leidenschaft fürs Schreiben Und ich habe jetzt mein aktuellstes Buch veröffentlicht. Das heißt Fucking Famous. Es ist eine Romansatire über Social Media und Influencer. Und ich freue mich, dass wir darüber sprechen.
Ja, ich freue mich auch. Sie haben vorher zum Beispiel eine Zaubergeschichte für Kinder, so in Harry Potter-Manier, geschrieben, historischen Roman. Wie sind Sie denn jetzt auf das Thema dieser irrwitzigen Social-Media-Karriere gekommen?
Tatsächlich ist es so, dass mich eine prominente Person inspiriert hat, und zwar die gute Anna Delvey. Das ist eine junge russisch-deutsche Trickbetrügerin, die es geschafft hat, in New York ganz schön vielen reichen Prominenten viel Geld aus der Tasche zu ziehen mit einer imaginären Kunststiftung. Das ging weltweit durch die Presse und es wurde eine Netflix-Serie über sie gemacht. Und seitdem ist sie in aller Munde gewesen und hat inzwischen es geschafft, über 1 Million Follower auf Instagram anzusammeln.
Lotte Hohenfeld, die in dem Buch selber die Heldin ist, ist ja in dem Sinn erstmal keine Hochstaplerin, sondern die hat ja tatsächlich, hat ein Start-up-Unternehmen gegründet, eine Dating-App, hat ein Buch geschrieben, aber das geht alles nicht so recht voran. Und da steht jetzt die Idee am Anfang, dass sie nochmal groß rauskommen müsste. Und zwar mit Hilfe der guten Freundin Tessa. Gibt's da denn reale Vorbilder oder Ideen, die Sie da inspiriert haben zu dieser Figur?
Also ich würde mal so sagen, die Figur hat sicherlich einige Gedanken und Anteile, die ich in mir selbst wiederfinde. Tatsächlich bin ich das ganze Jahr, dass ich das Buch geschrieben habe, auf Instagram diversen Influencerinnen hauptsächlich, sehr Prominenten gefolgt und habe einfach mal geguckt, was das mit einem macht. Zum Beispiel die Tatsache, dass Erfolg auf Social Media sehr stark begünstigt wird, wenn man Intimitäten und private Einblicke gewährt, wenn man sich sehr auf seine eigene Person fokussiert, was natürlich die, sag ich mal, steinzeitlichen Neugiergene der Leute sozusagen triggert. Und aus meiner Beobachtung, und das spiegelt sich auch in der Geschichte wieder, ist im Endeffekt der ganze kulturelle Bereich sehr stark boulevardisiert worden in gewisser Weise.
Sie hätten jetzt auch sagen können, okay, das ist eine total interessante Welt, diese Social-Media-Welt. Ich schreibe da jetzt mal eine Satire, ein Sachbuch, 50 Gründe, Social Media zu hassen oder nie mehr auf Instagram zu gehen. Aber Sie haben gesagt, das muss ein Roman werden. Warum ein Roman?
Ja, definitiv. Das hat mich sehr interessiert, weil der Roman ist ja auch aus der Ich-Perspektive von ihr geschrieben. Ja, und ich wollte halt einfach mal genau sezieren, was Social Media und dieser Aufstieg auf Social Media, den sie da erlebt, eigentlich mit ihr oder auch ganz generell mit einem machen kann, ja, und was das für Gefühle hervorbringt und was man da auch, sage ich mal, verlieren kann. Und das war mir sehr wichtig. Also es gibt tatsächlich überhaupt keine Satire, kein Roman, der sich in dieser Form kritisch und satirisch mit dem Thema Influencertum und im Endeffekt auch Social Media auseinandersetzt.
Dahinter steckt natürlich auch die Vermutung, dass das alles nur hohle Figuren sind. Und da tritt ja auch Ihr Buch in gewisser Weise dagegen an und sagt, die kriegt jetzt trotzdem Tiefenschärfe. Diese Figur, war das so eine Idee dahinter?
Ja, absolut. Also die Lotte Hohenfeld ist zwar, ich sag mal, schon eine Anti-Heldin, weil natürlich auch sehr viele negative Seiten und Gedanken von ihr hier offengelegt werden. Aber sie soll, ich sag mal, eine sympathische, liebenswerte Anti-Heldin sein. Und vor allen Dingen beobachtet sie das, was auf Social Media passiert und schaut, was es mit ihr macht. Also sie beobachtet den Aufbau eigentlich, wie Influencertum funktioniert. Nämlich, das ist eine Form des psychologischen Personenmarketings eigentlich ist. Ich glaube, dass viele Leute, junge Menschen vor allen Dingen, die sehr viel Zeit auf Instagram und TikTok verbringen, das einfach nicht so durchschauen. Das ist tatsächlich eine Form der Psychologie. Und ich glaube, viele junge Menschen wissen das gar nicht genau.
Ich denke, viele wissen ja schon, dass es eine Inszenierung ist. Aber wie weit das geht? Ich meine, da haben Sie die Mechanismen ja auch ziemlich genau beschrieben. Und Sie haben vor allem eine Gestalt, nämlich Tessa, also die Mentorin, die Freundin. Und die ist eigentlich die, die die Fäden in der Hand hat. Die kennt nämlich diese Mechanismen und zieht es voll durch. Lotte Hohenfeld erleidet das zumindest am Anfang fast nur, was da mit ihr passiert, also ihre eigene Karriere.
Ja, genau, das wollte ich halt so ein bisschen zeigen. Die Lotte Hohenfeld ist eine Person, die den sozialen Medien anfangs extrem kritisch gegenübersteht. Und es ist eine Person, die ziemlich genau durchschaut, was das alles an Selbstinszenierung bedeutet. Und dennoch überzeugt die Tessa sie im Grunde, dass es notwendig ist, das alles zu tun. Lotte plant ja tatsächlich nach einem erfolglosen Sachbuch irgendwann dann doch noch ihr großes Werk zu schreiben. Und die Tessa sagt dir ganz klar, das funktioniert nur, wenn du vorher Bekanntheit erreichst, also übersetzt heute Reichweite auf den sozialen Medien.
Ja, die Lotte sagt es ja philosophisch. Die ist ja im Grunde genommen eine Intellektuelle. Bei ihr im Kopf sind Schopenhauer, Nietzsche, Seneca ganz wichtig, original auf Lateinisch, und übersetzt heißt es so viel wie, du solltest entweder es hassen oder es imitieren, also mitmachen.
Oder man nimmt Abstand von der ganzen Sache, sagt Seneca. Das ist ja sein, also er sagt ja, stoischer Rückzug ist ja sozusagen sein Ratschlag. Und die Lotte sagt halt zu Recht, ja Mensch, ich bin 39, ich will mich doch jetzt noch nicht zurückziehen.
Lotte möchte was erleben und Erfolg haben, und das klappt auch. Aber Lotte Hohenfeld kommt nicht dazu, das zu genießen. Es fühlt sich für sie einfach ein bisschen unheimlich an oder eher unwirklich.
Ich öffne meine Homepage. Als müsse ich prüfen, ob wenigstens dort alles in Ordnung ist. Die Seite ist unverändert. Im Großformat blickt mich das Gesicht von Lotte Hohenfeld an. Leicht amüsiert lächelnd. Beim Klicken des Cursors zwinkert es mir zu. Ist dieses Bild ein echtes Foto oder von KI erstellt? Ich habe es Tessa nie gefragt. Unendliche Variationen dieser Lotte wären möglich. Plötzlich fühle ich mich seltsam. Denn ich löse mich auf. Die Lotte vor mir scheint real zu sein, aber ich bin es nicht. Nur zwei Augen, die aus einem Schädel auf einen Bildschirm starren. Mein Name ist Lotte Hohenfeld. Letztes Jahr war ich noch 39 Jahre alt. Ich lebe in Berlin. Ich schlafe gut. Ich kann mich nicht beschweren. Ich habe einen Haufen Influencer mit Wodka-Soda gefügig gemacht. Morgen früh werde ich mein Gesicht mit einem minzhaltigen Ölpeeling reinigen, denn eine Naturkosmetikfirma will mit mir kooperieren. Danach werde ich ein erfrischendes Aloe Vera Gesichtswasser auftragen, eine botanische Pflegereinigung. Speziell für Mischhaut entwickelt, ganz ohne Alkohol, denn Alkohol trocknet die Haut aus und lässt einen älter aussehen. Es gibt eine Idee von Lotte Hohenfeld, eine Abstraktion, eine digitale Einheit, eine Abfolge von Einsen und Nullen in eurem Instagram-Feed. Vielleicht gibt es sogar einen Körper, ein Gebilde aus Zellen, Fasern, Muskeln und Eiweißstoffen. Ein Körper, der auf VIP-Veranstaltungen im engen Glitzerfummel durch die Reihen geht und euch vielleicht sogar schon mal lächelnd die Hand geschüttelt hat. Nur ich bin einfach nicht da.
An der Stelle, wo der Erfolg am größten scheint, wird er plötzlich unheimlich. Anne Hasshagen, ich vermute beim Lesen, dass sie genau dieser Umschlag besonders interessiert hat.
Ja, das ist richtig. Das war natürlich dramaturgisch eigentlich tatsächlich das Interessanteste. Also ich glaube, schon ab dem Midpoint, also ab Mitte der Geschichte, merkt man, dass Lotte wirklich immer mehr innere Widersprüche und auch einen gewissen Ekel vor ihrem eigenen Tun empfindet. Abwärts geht es tatsächlich auch in dem Moment, wo sie merkt, dass ein Shitstorm, der über sie hereinbricht, das hat etwas mit ihrem Adelstitel, den ihr die Boulevardmedien angedichtet haben, zu tun. Sie merkt, dass dieser Shitstorm im Endeffekt dazu führt, dass sie immer mehr Follower bekommt.
Ja, der Shitstorm ist natürlich an der Stelle auch erstmal ein Erfolg. Und es treibt die Followerzahl ja dann nochmal hoch. Sie erschrickt kurz, als sie da quasi enttarnt wird, aber dann merkt sie, mit so ein bisschen Hilfe ihrer neuen guten Freundinnen aus dem Influencer-Bereich ist sie eigentlich gleich wieder fein raus und sogar noch populärer als vorher. Im Laufe des Buchs verliert sie allerdings, wenn sie sie überhaupt je hatte, immer mehr die Kontrolle. Und im Grunde genommen ist es am Schluss so eine Art Orgie der Selbstaufgabe. Ist das so eine große These des Buches, dass dieses alte Ich da, dieses, was ich so authentisch nenne, dass das eigentlich verschwindet?
Ja, genau, in diesem Fall halt besonders. Und das liegt, wenn ich so drüber nachdenke, natürlich auch sehr stark daran, dass die Lotte ihren Job, also ihren regulären Angestelltenjob nicht mehr hat am Ende und dass sie davon leben muss. Also sie muss davon leben, dass sie sich irgendwie digital inszeniert. Das ist einfach notwendig. Es gibt da sogar eine Aussage von einer Expertin, die ich letztens gehört habe in diesem Bereich, die sagte tatsächlich, wenn man wirklich völlig authentisch ist, also wirklich so sich da ungeschminkt jeden Tag vor die Kamera setzt und wirklich sein echtes, alltägliches Ich präsentiert, dann ist es fast unmöglich, diese Präsenz zu monetarisieren. Und da fängt die Lotte Hohenfeld an, wirklich ihr Ich zu verlieren und bekommt doch relativ große mentale Probleme auch am Ende.
Man hat manchmal den Eindruck beim Lesen, oder ich hatte diesen Eindruck, dass sie da die einzige Gestalt ist, die diese Doppelcharakter überhaupt so richtig wahrnimmt. Also sie lernt da alle möglichen, vor allem Kolleginnen kennen, andere Influencerinnen oder Leute aus dem Showgeschäft, aber die merken das nicht, dürfen das nicht merken, weil sie sonst auf der Stelle zusammenklappen würden, dass sie da eigentlich die ganze Zeit ja mehr oder weniger so ein schlechtes Skript runterrattern.
Ja, das kommt ja eine Person in dem Roman vor, die nennt sich Kati und ist Tennisspielergattin. Und diese Kati zeichnet sich vor allen Dingen durch eine unglaubliche Naivität aus. Und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was wirklich hilfreich sein kann, wenn man auf den sozialen Medien unterwegs ist, damit man diese inneren Widersprüche, die sich da überall auftun, nicht so stark wahrnimmt. Und diese Kati im Endeffekt postet jeden Tag hochgefilterte, wunderbare Fotos von sich selbst, natürlich mit Assistenten aufgenommen, wie sie am Pool steht, wie sie sonst wo sich inszeniert, mit Sonnenhut und hier und da, und ruft damit ihre Follower tatsächlich zur Selbstliebe auf. Liebt euch selbst, so wie ich mich liebe. Das ist eine Form von extremem Narzissmus, wenn man ganz ehrlich ist. Das zeigt schon, dass eine gewisse Naivität ganz hilfreich sein kann, wenn man beabsichtigt, in diese Art von Influencertum einzusteigen.
Fucking Famous ist bei Solibro erschienen. Eine E-Book-Ausgabe gibt es natürlich auch. Ob das Buch auch in der Influencer-Welt gelesen wird, das ist eine interessante Frage. Es ist ja nicht so, dass Literatur da keine Rolle spielt.
Ich konnte dann das Buch nicht mehr zuklappen, weil wenn ich dann ein Wort gelesen habe, was mich interessiert, dann standen da dann oft wieder mehr Wörter. Und dann musste ich immer weiterlesen.
Aber bevor wir jetzt alle zivilisationskritisch nicken oder den Kopf schütteln, das ist nicht alles. Influencing ist ja nicht nur einfach hohl und gleichgültig gegenüber den Inhalten. Bei der Europawahl ging es zum Beispiel um Polit-Influencer auf TikTok, die sich so anhören.
Jeder dritte junge Mann hatte noch nie eine Freundin. Echte Männer haben Ideale. Echte Männer sind Patrioten. Dann klappt es auch mit der Freundin.
Das ist Maximilian Graf von der AfD. Da sind die Inhalte gar nicht mehr so beliebig. Und es funktioniert bei einigen Erstwählern ganz gut. Andere sind entsetzt, dass ausgerechnet autoritäre Rechtsparteien das junge Medium TikTok kapern. Und die substanzielle Kritik an Social Media kommt nicht unbedingt von den eher distanzierten Älteren, sondern eher von den Angehörigen der Generation selber, die diese Medien am intensivsten nutzt. Einer von ihnen hat ein Sachbuch geschrieben, in dem das gleiche Seven-Letter-Word vorkommt wie bei Anna-Sagen. Unsere fucking Zukunft.
Ja, mein Name ist Tristan Horks und ich komme aus diesem ominösen Feld der Trend- und Zukunftsforschung und beschäftige mich vor allem mit den Themen Digitalisierung, Generationen und Nachhaltigkeit.
In dem Roman von Anna Hasshagen, Fucking Famous, da geht's um eine Social-Media-Karriere, die zwar ausgedacht ist, aber die komplett nach den Regeln der Branche angeblich läuft, nämlich die Heldin postet irgendwas und im Hintergrund läuft eine Fame-Maschine, die sie mit gekauften Followern, mit Fake-Fotos, mit erschlichenen Einladungen zu Promi-Partys eben nach ganz oben bringt. Ist das Quatsch oder ist das so etwa der Stand der Dinge bei den Social-Media-Portalen jetzt? Was würden Sie sagen?
Ja, immer mehr. Also man hat das Gefühl, wir stehen da so ein bisschen an einer Trendwende. Also wenn man mal auch ein bisschen bei den jüngeren Generationen, die ja ganz oft eben diesen Influencern folgen, mal reinhört, dann merkt man, dass der Begriff Influencer, ja, der klingt ja nicht ganz zufällig auch ein bisschen wie eine Krankheit, langsam schon so leicht abstoßende Tendenzen entwickelt hat. Also es wird dann immer gefragt, oh, bist du jetzt Influencer oder was? Ich glaube, wir bewegen uns da gerade so in die Korrekturschleife, zumal ja das eigentliche Prinzip und der Vorteil und der USP, also der Unique Selling Point der Influencer ja eigentlich war, dass man eben nicht gekauft ist wie Werbung, ja, sondern dass man quasi ein Produkt ausprobiert oder was auch immer, einen Lebensstil ausprobiert, den vorlebt und dann eben seine Community dazu findet. Und das ist ja schon längst nicht mehr der Fall. Es ist eben alles gekauft und funktioniert eigentlich am Ende wie das Promi-Business oder eben wie das Werbebusiness. Und das führt natürlich irgendwann dann doch zu Desillusionierung und ich glaube, da befinden wir uns gerade. Es gab ja auch mehr als genug Influencer-Skandale, wo dann eben aufgedeckt wurde, was für eine Welt von Schall und Rauch das Ganze eigentlich ist. Also da ist vielleicht, wenn man so möchte, das Netz, das diese Influencer hervorgebracht hat und diese Oberflächlichkeit, gleichzeitig auch die Lösung dagegen, sie wieder dazu zu zwingen, authentisch und echt zu werden.
Also Sie würden sagen, es gibt durchaus Leute, die das ernst meinen. Das ist ja eine Sache, die nicht nur in dem Roman, sondern die natürlich auch sonst häufiger beobachtet wird, dass einige quasi die Pferde wechseln und von so einem reinen Produkt empfehlen zum Sinfluencing kommen und sagen, also
ich mache jetzt Digital Detox und ihr macht alle mit und die Followerzahl bleibt bei 500.000.
Es ist natürlich immer die Frage, wie kann man das abnehmen? Ja, also es gab da auch mal den einen oder anderen Influencer und Influencerin, die irgendwie dann gemerkt haben, okay, also mit Billigklamotten, das kommt jetzt nicht mehr so gut, jetzt steige ich total auf bio und nachhaltig um. Das hat dann mal geglückt und mal auch nicht, was die sozialen Medien angeht. Das Problem ist natürlich, hinter all diesen Plattformen sitzen halt irgendwie 50 bis 100 Verhaltenspsychologen und Kognitionspsychologen, die halt deren Aufgabe es eigentlich ist, unser Hirn zu hacken. Ja, also das ist ja alles extrem kalkuliert und auf riesigen Datensätzen basierend. Und das heißt, wir wehren uns da eigentlich mit ziemlich schwachen Mitteln, nämlich unserer eigenen menschlichen Kognition, die ja jetzt nicht unbedingt immer das Schlauste macht. Ja, also es ist so ein bisschen ein unfairer Kampf, der aber meines Erachtens, davon bin ich überzeugt, sich jetzt langsam mal wenden wird.
Es ist halt auch faszinierend, was da geboten wird. Kleine Plattformen haben ja oft keine Chance gegen diese auch wirklich kommerziell hochgerüsteten Angebote. Welchen Reiz hat es denn, da auszubrechen und es nicht mitzumachen?
Ja, also man darf natürlich jetzt nicht das Individuum als völlig passives, hoffnungsloses Element da sehen, das einfach erschlagen wird davon, sondern genauso wie man sich auf diesen großen Plattformen eben an dem Startum von Leuten ergötzen kann, kann man ja auch relativ schnell große Bewegungen gemeinsam starten. Ja, also vielleicht mal, wenn man sich die Protestbewegungen wie Fridays for Future, Black Lives Matter und so weiter anschaut, die sind ja auch durch die sozialen Medien viral gegangen. Man muss aber sicherlich auch erkennen, dass die jüngeren Generationen das ja wissen. Ja? Also die sind ja nicht unreflektiert. Die wissen ja, dass sie draufsüchtig sind. Und manchmal schämen sie sich auch ein bisschen dafür. Wenn man die befragt, sagen die, ich wünsche der nächsten Generation, dass sie das nicht so früh in die Hände bekommen. Ja? Und das klingt für mich so ein bisschen wie ein Alkoholiker, der sagt, ich hoffe, meine Kinder trinken nicht. Ja? Also die wissen es, aber sie kommen da nicht mehr raus. Und man kann natürlich auch in der Gesellschaft nur schwer teilnehmen, wenn in der eigenen sozialen Gruppe da die ganze Zeit drüber geredet wird. Was macht man dann? Dann wird man ja zum Außenseiter. Und gerade in dem Alter sucht man natürlich Bindung. Da gibt es soziologische Ziffern dafür, die besagen, mit wie vielen Leuten können wir eigentlich gesellschaftlich Kontakt halten. Und da hört sich zwischen 250 und 300 auf. Und deswegen ist auch die These, die ich habe, dass der Influencer der einsamste Mensch auf dem Planeten ist, weil der hat dann 500.000 Kontakte, aber keine echten Bindungen zu ihnen. Ja, und dann verfremelt sich das so.
Sie haben jetzt gerade vor kurzem gesagt, Dumbphones boomen, also das Gegenteil von Smartphones, Telefone, mit denen man nicht alles machen kann, die eher dafür sorgen, dass man nicht dauernd erreichbar ist. Und sie würden tatsächlich auch bei den Jüngeren, also bei der Generation Z, boomen, weil es immer mehr Leute gibt, denen das reicht, also die versuchen zu beseitigen. Bei sich der Sucht zu entziehen. Kann man das tatsächlich feststellen?
Ja, in Amerika kann man das momentan feststellen. Wie das so oft ist, schwappen diese Sachen ja immer ein bisschen später zu uns über. Viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen kennen wahrscheinlich noch das gute alte Nokia, ja, das, wo man Snake spielen konnte, das kenne ich auch noch. Das kann man sich circa so vorstellen, plus WhatsApp und noch ein paar andere Internetanbindungen, aber eben nicht die Möglichkeit, sich auf diesem Handy all diese Sachen, Social Media Sachen runterzuladen. Und das hat natürlich auch was Trendiges. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Und das ist keine Langzeitlösung für das Problem. Auf gar keinen Fall. Da müssen wir schon ans Eingemachte rein, weil die hochtechnologischen Lösungen, die wollen wir ja auch aufgrund all ihrer Vorteile in der Gesellschaft und bei den Leuten haben. Aber so als mal Versuch des kalten Entzuges, finde ich das eine sehr, sehr gute Idee. Wenn man das 2 Wochen mal nicht gemacht hat, nicht endlos Medien konsumiert hat, dann vermisst man sie auch gar nicht mehr. Also, ja, es gibt ja dieses FOMO, also Fear of Missing Out, die Angst, etwas zu verpassen. Wenn man da mal drüber ist, dann kann man ein bisschen entspannter darauf zurückblicken.
Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass so etwa in 10 oder wahrscheinlich muss man in dem Bereich sagen, in 5 Jahren, das ist auch schon unendlich weit weg, wo sehen wir uns in 5 Jahren oder wo hören wir uns in 5 Jahren, was so die Kommunikation vor allem im Netz angeht? Geht es wieder zurück, diverser? Oder machen alle weiter vor sich hin nach Generationen und Gruppen getrennt?
Also meine These ist, dass wir uns jetzt gerade in dieser digitalen Korrekturschleife befinden. Und wir haben ja noch nicht ganz die Lösung dafür gefunden. Ja, ganz oft jagen wir dann irgendwie mit nationalstaatlichen Mechanismen internationale Unternehmen und wundern uns dann, dass das nicht funktioniert. Also nicht in 5 Jahren, aber früher oder später werden wir sowieso so etwas wie eine Digital-NATO brauchen. Ja? Ein Zusammenschluss der Welt dazu, weil man eben mit den regionalen Gesetzen digitale, internationale Player nicht jagen kann. Aber wir in Europa, das muss man schon auch mal loben, wir sind ja da ziemlich weit vorne mit dabei. Und ich glaube, in den nächsten 5 Jahren wird das eines der großen Themen sein, weil die Frustration natürlich, den Zugang zu allen Menschen der Welt und zu aller Information der Welt zu haben und daran zu scheitern, vielleicht sogar daran zu ertrinken, da glaube ich, werden wir nicht mitmachen. Da bin ich von überzeugt. Oh my God, babe, I'm your number one.
Ja, schönen Dank, dass ihr dabei wart, dass Sie dabei waren. Das Buch, das heute mein Anlass war, ist von Anne Haßhagen. Es heißt Fucking Famous und ist bei Solibro erschienen. Lasst mir ein Like da und abonniert unseren Kanal. Das war Kulturkompakt mit Rainer Dachselt.